über das ich predige, Fortsetzung von dem, was wir heute Morgen schon erlebt haben. Ich möchte beginnen mit einer Begebenheit, die mich zu dem Thema geführt hat. Meine Frau und ich, wir haben eine Radtour gemacht. Ich weiß es noch genau, am 15. Juli. Wir sind in Oberstdorf weggefahren und wollten in 2 Tagen dann nach Ulm, der Iller, entlang fahren. Das Wetter war nicht so begeisternd, hat sich dann aber gebessert, sodass wir ja ohne Regen dann losgefahren sind. Wir haben die Landschaft genossen, so der Iller entlang. Und ich weiß noch, es war etwa nachmittags, 14 Uhr, die Iller rechts, links so die Bäume, geschotterter Radweg. Und auf einmal wurden meine Gedanken weggeführt vom Radfahren. Ich war so bei Jesus. Und dann kam es wie ein Blitz aus heiterem Himmel, wie man so sagt. Und Jesus sagt, hey, wenn du wieder predigst, dann predige über mich. Dachte ich, ey, jetzt war's. Und dann kam mir der Satz in den Sinn, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Da war noch nichts, nicht davon die Rede, dass wir jetzt die Predigtreihe haben über wichtige, bedeutende Personen in der Bibel. Und gut, ich habe das dann so aufgenommen. Habe ich so ganz leicht mal gesucht, wo steht denn das in der Bibel, habe ich es nicht gefunden. Und dann habe ich draußen mal so ein ganz kleines Büchle mitgenommen, so 30, 35 Seiten. Liest sich schneller und ich bin nicht der Leser. Dachte ich, das liest du dir überströmende Gnade oder so ähnlich. Schwupps, habe ich gelesen, da war genau die Bibelstelle drin. Hebräer 13, Vers 8, jetzt wisst ihr, wo steht. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jesus, Jeshua, der Retter. So wie es in der Apostelgeschichte heißt, es ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, darin sie selig werden sollen, als allein der Name Jesus. Oder Matthäus 1, 21, er wird sein Volk erretten. Jesus, der Retter. Und ich war von dem Gedanken so fasziniert, dass ich mir dann weiter einfach hier auch das vertieft habe. Über Jesus nachzudenken, ganz neu. Jeder weiß, wir sind eine christliche Gemeinde, Jesus ist der Mittelpunkt, wir haben das heute alles gesungen und besungen. Und ich bin auch nicht in der Lage, jetzt das ganze Spektrum heute Morgen irgendwie auch zu beleuchten. Und wenn du das schon weißt, was ich sage, dann nimm es als Bestätigung. Und wenn du es noch nicht weißt, dann freu dich drüber. Freu dich, dass du was Neues gelernt hast, eine neue Entdeckung gemacht hast. Jesus Christus, gestern, 3 Teile jetzt mal, heute und was wird in Ewigkeit sein, wenn unsere Kräfte schwinden, so wie wir es gesungen haben. Jesus, der herrlichste, der größte, der wunderbarste Namen über alle Namen. Jesus Christus war schon gestern, vor unserer Zeit. Er, der Sohn Gottes, der von der Ewigkeit hergekommen ist, in unserer Zeit war und wieder zum Vater gegangen ist. Und meine erste Entdeckung war die, Jesus war schon vor Erschaffung der Welt, war er beim Vater. Und wenn wir jetzt die erste Folie haben könnten, wunderbar. Nach der Hoffnung für alle, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, Jesus, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Lass mal das mal ganz kurz wirken. Jesus aller Schöpfung voraus. Die Einheitsübersetzung sagt, vor aller Schöpfung ist Jesus schon gewesen. Nächster Teil. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Alle sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Thronenden, die Heerscharen, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn, durch Jesus geschaffen. Und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem. und alles besteht durch ihn. Können wir es wieder wegnehmen dann bitte. Jesus ist das Fundament. Und hier haben wir gesehen, wie es aufgezählt wird auch, wie es aufgefächert wird. Sichtbare, das Unsichtbare, Heerscharen, mächtige Gewalt, alles ist durch Jesus vor Erschaffung der Welt entstanden. Er ist das Fundament und alles, was wir sehen, aber auch das, was wir nicht sehen, die unsichtbare Welt ist durch Jesus geschaffen worden. Für uns ist es unvorstellbar. Wie soll das gehen? Es hängt aber damit zusammen, wir haben nur ein dreidimensionales Denken. Und das, wie es oft in der Bibel heißt, das übersteigt unser Denken. Aber es ist gut, wenn wir das einfach mal so hinnehmen und wenn wir es einfach mal so stehen lassen können. Jesus war vor Schöpfung der Welt. Er war beim Vater und er war in Existenz. Jetzt, wie kommen wir von gestern ins Heute? Es war der Ratschluss Gottes, Jesus in die Welt zu senden. Und das Menschwerden von Jesus wurde schon im Alten Testament angekündigt. Das Alte Testament wurde ja 450 Jahre vor der Geburt Jesu wurde es schon abgeschlossen. Und schon da wurde über 300 Prophezeiungen wurden über Jesus ausgesprochen und wurde die Geburt von Jesus angekündigt, das Menschwerden Gottes. Eine ganz entscheidende Bibelstelle ist Jesaja 53,4, auch eine bekannte Bibelstelle, wo der Jesaja die Schau hat und sagt, Jesus, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Erstaunlich. Ja? Schon weit vor der Zeit, es sei ja 650 Jahre vor Jesus gelebt, weit vor dieser Zeit hat er Jesaja diese Schau. Mach gleich weiter. Wie kommt Jesus ins Heute? Wie kommt der Sohn Gottes ins Heute? Da heißt es in der Bibel, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Dieses Ereignis, dass Gottes Sohn Mensch wird, dass er ganz Mensch wird wie wir, dass Jesus die Herrlichkeit des Vaters verlässt und arm wird um unseretwillen. Und die Geburt Jesu, sie war so großartig und einzigartig, wie man es sich nicht vorstellen kann. Wir feiern das jedes Jahr an Weihnachten. Gott, Jesus, hat den Himmel verlassen und ist auf die Erde gekommen. Was ist geschehen? Ein Lied bringt es zum Ausdruck, wo es heißt, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Der Himmel hatte Anteil an dem, was hier auf der Erde geschehen ist. Es heißt, es war da die Menge der himmlischen Heerscharen. Und insbesondere die Hirten hatten Anteil dran, ja, weil sich wirklich der Himmel geöffnet hat. Wir waren dort gewesen in Bethlehem, haben die Hirtenfelder angeschaut, man sich das so vorstellen können. Hey, wenn der Himmel die Erde berührt, ist das nicht wunderbar, dass Gott sich so weit runterneigt, Gottes Erbarmen sichtbar wird, durch das, dass er seinen Liebsten sendet, Jesus, in unsere Welt. Und er war gleich den Menschen gleich, heißt im Philipper 2,7. Er war gleich, er war genauso müde, wie vielleicht jetzt ihr seid. Er war genauso lustig, traurig, voll Freude, je nachdem. Er hatte alle Empfindungen, wie wir auch. Nur ein Unterschied gab es. Seid ihr noch da? Jesus war ohne Sünde. Ohne Sünde. Er, der Sohn Gottes, war ohne Sünde. Und er war im totalen Einklang und Gehorsam mit Gott, mit seinem himmlischen Vater. Und trotzdem lässt er sich am Jordan taufen und sagt, auf dass alle Gerechtigkeit erfüllt würde. Und weil er ohne Sünde war, kam der Teufel und hat ihn versucht. Genau nach der Taufe war das. Hat er gesagt, hey, vielleicht kann ich Jesus doch ein Bein stellen, dass er drüber fällt. Er hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Und jetzt kommt der Teufel auf den Plan und sagt, hey, ich stelle Jesus ein Bein. Er ist hungrig. Und er ist der Sohn Gottes, er hat es gewusst. Und er hat gesagt, hey, hier sind Steine, mach dir aus Steinen Brot, du kannst doch alles. Du bist doch der Sohn Gottes. Und Jesus widersteht und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Teufel hat nicht aufgegeben. Er hat ihn im Geist hingeführt auf die Zinne vom Tempel, oben aufs Dach und hat gesagt, hey, das kommt nachher. Er hat gesagt, lass dich fallen. Es steht in der Bibel, er hat seine Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten, dass sie dich beschützen. Fall einfach runter und vertrau drauf. Und Jesus hat gesagt, nein, du sollst Gott nicht versuchen, deinen Herrn. Und jetzt kommt es mit dem hohen Berg und sagt der Teufel, hey, guck mal, alles was du siehst, die ganze Reiche dieser Welt, ich gebe sie dir, wenn du kapitulierst von mir. Wenn du niederfällst vor mir und mich anbetest. Und Jesus hat es nicht gemacht. Er ist dem Teufel widerstanden und der Teufel ist gegangen. Dann weiter den Lebenslauf von Jesus. Er ist gekennzeichnet von lauter Güte, Erbarmen anderen Menschen gegenüber. Was macht er in aller Einfachheit und Demut, aber im Einklang mit Gott? Er heilt die Kranken. Er befreit die Besessenen. Er weckt Tote auf und er gibt den Hungrigen zu essen. Er verkündigt und illustriert die gute Botschaft vom Reich Gottes. Er bringt Gott uns Menschen nahe. Und es ist so gut, dass es alles aufgeschrieben ist, dass wir es wissen. Die Kraft Gottes wird durch Jesus sichtbar. Er vergibt Schuld und Sünde und zeigt den Weg raus. Und es ist erstaunlich, was Jesus in der kurzen Zeit, ich habe es nachgelesen, man sagt, es waren, ich dachte immer 3 Jahre, zwischen 30 und 33, bin ich als bestätigt, die beste Zeit, 33. Aber man ist sich nicht sicher, es können auch nur 1 oder 2 Jahre gewesen sein. Also, ist erstaunlich, was Jesus in dieser Zeit alles bewirkt und alles in Bewegung gesetzt hat. Und es war dann nicht nur die eine Bewegung, die gute Bewegung, sondern es kam auch die Gegenbewegung. Und ihr wisst es, durch Falschaussagen seiner Landsleute wurde er angeklagt. Er leidet auf übelste Art und Weise und wird gekreuzigt und stirbt am Kreuz. Und seine Gegner haben gesagt so, jetzt ist Ruhe, der Punkt ist erledigt, jetzt geht das Leben normal weiter. Und ihr wisst, er war begraben. Und zur Sicherheit hat man noch einen Stein vor das Grab gemacht. Und man hat es bewacht, dass niemand, haben sie gedacht, ihn stehlen kann. Weil Jesus ja vorausgesagt hat, er wird wieder auferstehen, wenn er gestorben war oder nach seinem Tod. Haben das Grab bewacht, sie haben alle menschlichen Vorkehrungen und Sicherheit gemacht. Aber wenn Gott eingreift, wenn Gott in die Geschichte eingreift, hey, dann war es wie ein Paukenschlag. Ein Paukenschlag der Geschichte, nämlich die Auferstehung. Gottes Dynamis und seine Kraft war wirksam und holt Jesus aus dem Tod heraus, aus dem Tod und Totenreich. Und Jesus wird wieder lebendig. Gott greift übernatürlich, ganz konkret in die Menschheitsgeschichte ein. Jetzt könnte ich eigentlich sagen, war es so, war es nicht so. Ich habe 2 Bibelstellen. Und zwar einmal Apostelgeschichte 1,3 wird beschrieben die Zeit von Jesus Auferstehung bis Jesu Himmelfahrt. Und da heißt, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Aussage, mit ihnen waren mehrere, ja, und so weiter. Aber die andere Bibelstelle, die Paulus schreibt im 1. Korinther 15, und da geht es um das Zeugnis der Auferstehung Christi. Es ist interessant, wie der Paulus das schreibt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch vom Herrn empfangen habe. Diese Redewendung verwendet er auch beim Abendmahl. Und jetzt kommt's. Er sagt, Christus ist gestorben, ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Wir sind jetzt vielleicht 350, 400, stellt euch vor, wups, Jesus kommt und hat sich ihnen gezeigt. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, ja, von denen die meisten noch leben, also noch Zeugen sind. Einige sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Danach von allen Aposteln. Zuletzt ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, nämlich vor Damaskus. Vor Damaskus als Saulus damals noch die Christen verfolgt hat, ist ihm Jesus begegnet. Es ist interessant und mich hat es begeistert, wie ausführlich hier Paulus recherchiert hat. Wie er Punkt für Punkt nimmt als Beweis und er nimmt sogar Zeugen und Namen. Also, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Können wir mal Halleluja sagen? Halleluja! Amen! Ich bin begeistert. Das lebt in mir. Jesus hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Er war von Anbeginn der Schöpfung dabei. Dann sein ganzes Menschwerden. Und er ist am Kreuz gestorben. Er war tot. Es ist festgestellt worden. Und die Kraft Gottes hat ihn wieder lebendig gemacht. Und Gott hat ihn zurückgeholt. Er hat seinen Auftrag hier auf der Erde beendet. Was war sein Auftrag? Hat er selber gesagt, die Ich Bin Worte. Niemand, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er die Strafe gebüßt, die wir verdient hätten. Er war ohne Sünde und ist für unsere Sünden gestorben. Und er war gehorsam bis zum Tod. Deswegen heißt es auch im Philipper 2,9, das wäre jetzt die nächste Folie, wunderbar. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in den Namen Jesus sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Und das haben wir heute Morgen schon gemacht. Wir leben in der Zeit, Jesus ist beim Vater, wir sind hier und wir ehren seinen Namen, weil er über allem steht. Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und deswegen beugen wir unsere Knie vor Jesus. Beim Vater ist er als die Autorität. Und Jesus wird bis in alle Ewigkeit herrschen, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Das ist meiner Überzeugung nach die Tatsache. Jesus wird auch wiederkommen. Ein zweites Mal, das heißt in der Bibel, so wie er die Erde verlassen hat, wird er auch wiederkommen. Nicht mehr als Kind, sondern als Richter. So viel zu der Aussage, was mir so gegeben wurde, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. So habe ich jetzt versucht, ganz schnell so den Weg von Jesus darzustellen. Und ich glaube daran, bin der festen Überzeugung, dass es sich so verhalten hat und auch in Zukunft so verhalten wird. Warum? Weil Gott ist nicht ein Gott, der lügt. Gott ist wie der Fels in der Brandung. Der steht unumstößlich. Und interessant ist auch, dass etwa 80% der Verheißungen in der Bibel haben sich schon erfüllt. Und ja, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit, es werden sich auch die anderen 20% erfüllen. Und es wird so kommen, wie es in der Bibel steht. Das Einzige, was wir oft nicht so genau feststellen können, Minuten, Sekunden, Jahre. Ich habe das mal gesagt bekommen, wo es darum ging, ja, die zeitliche Abfolge, auch mit der Endzeit und so weiter. Einige waren im Urlaub, waren auch in den Bergen, dann könnt ihr euch das gut vorstellen. Wenn man so auf einem Berg ist und das Gebirge so reinschaut, man sieht ganz viele Berge. Man weiß, sie sind alle da. Aber ob jetzt der eine Berg hinter dem anderen oder vor dem anderen und welches Tal dazwischen ist, ist noch ein Stück weit weg. Das verschiebt sich und das kann man nicht so genau sehen und feststellen. Und so ist mit den Verheißungen auch. Sie stehen, sie sind da, sie kommen, sie werden in Existenz kommen und in Erfüllung gehen. Aber ob jetzt das ganz hintere ein bisschen früher kommt oder das vordere ein bisschen später, auch die zweite Wiederkunft von Jesus, sagt Jesus selber, er weiß es nicht, die Engel wissen es nicht, der Vater weiß. Und der Vater, der von Ursprung war, der wird es auch zur richtigen Zeit dann in Existenz bringen. So, jetzt sagst du, ich habe trotzdem noch keinen Beweis, ich habe Jesus nicht gesehen. Wie, bin trotzdem noch im Zweifel. Möchte ich mich noch Frage zurückfragen, hast du schon mal den Strom gesehen? Der Strom, der elektrische Strom? Ja? Der Funke? Ja? Das ist dann die, das ist ein gutes, danke, das ist ein gutes Beispiel. Das ist die Auswirkung. Ja? Genau, genau. Aber der Strom selber, ja, in der Auswirkung, in der Spannung. Genau. Und wie kannst du Gott sehen, wie kannst du Gott erleben? Indem du deine Augen jetzt aufmachst. Auch die Auswirkung, so wie der Spannungsbogen die Spannung Funke überspringt. So, mach die Augen auf. Hier sind alles Gottes Geschöpfe. Die ganze Natur, die ganze Schöpfung. Oder glaubst du an den Urknall, dann hast du ein Problem. Dass es alles zufällig so entstanden ist, diese wunderbaren Werke mit Sommer und Winter, Frost und Hitze, alles. Oder auch das menschliche Geschöpf, alle Lebewesen hat Gott geschaffen. Amen, Amen, danke. So viel mal zu dem Exkurs. Und jetzt die Frage an uns. Was bedeutet das alles für uns? Was bedeutet es für jeden Einzelnen von uns? Ich muss wieder ein bisschen zurückgreifen. Durch den Sündenfall, Gott hat die Welt geschaffen, kam das Paradies, paradiesische Zustände mit Adam und Eva und alles war im Einklang mit Gott. Und dieser Bruch kam durch den Sündenfall. Durch den Sündenfall wurde der Mensch von Gott getrennt und lebt, wenn er ohne Gott lebt, in der Gottesferne sein eigenes. Und ich sage jetzt was ich nachher noch durch Bibelstellen beweisen möchte. Ohne Gott lebt er seit dem Sündenfall sein eigenes sündhaftes Leben. Und die Bibel sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Der Mensch ohne Gott lebt sein eigenes Ich. Und das ist nicht die Absicht nach der Bestimmung Gottes für die Menschen. Gott möchte die Geschöpfe in seiner Nähe haben, so wie es ursprünglich war. Aber da steht die Sünde dazwischen. Und genau deswegen ist Jesus am Kreuz für unsere Sünden und für unsere Verfehlungen gestorben. Ich habe es vorher gelesen, 1. Korinther 15, 3, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Hey, ist das nicht wunderbar? Wir haben durch Jesus ein Sühnopfer für uns, für unsere Verfehlungen. Und wo wir Schuld und Sünde in unserem Leben erkennen, dürfen wir um Vergebung bitten. Und Jesus vergibt gerne. Das ist reale Gnade, das ist das reale, unverdiente Geschenk. Jetzt möchte ich euch kurz mitteilen, wie ich das erlebt habe. Einfach so als Beispiel. Ich habe eine behütete Kindheit gehabt, bin in christliche Kreise gegangen, bin in die Kirche gegangen und habe versucht, im Leben ganz einfach glücklich zu werden. Ich habe es versucht durch Beruf, Familie, Freunde und bin auch in die Kirche gegangen. Und immer wieder, wenn ich ein Ziel erreicht habe, hat sich der nächste Punkt angemeldet. Ich habe immer ein Vakuum gespürt und habe gedacht, wenn ich das nächste Ziel erreicht habe, ist das Vakuum weg, dann bin ich zufrieden. Und da habe ich das nächste gemacht oder Urlaub oder was auch immer. Und das Vakuum war immer noch da. Und so ging es eine ganze Zeit. Und das Geistliche, die Kirche und das Weltliche, die sind gerade so miteinander parallel gelaufen. Ich habe meinen Glauben als Religion gelebt. Jetzt habe ich nachgeschaut in Wikipedia, was ist denn eigentlich Religion? Da heißt, Religion ist eine gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Also, Religion ist eine gewisse Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Einhaltung von Regeln, von Ritualen, von Gesetzmäßigkeiten. Und die Bedürfnisse, die der Mensch hat, werden dadurch nicht befriedigt. Dann, durch einen Anstoß von einer Frau, habe ich meinem Leben neu nachgedacht. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Und habe gemerkt, dass ich vor Gott ein Sünder bin. Obwohl ich Kirche und alles Mögliche mit dabei war. Aber ich hatte keine Sündenerkenntnis über mein persönliches Leben. So wie ich es vorher gelesen habe, wo es heißt, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Und ich komme nachher nochmal mit der Bibelstelle mit einem Beweis, dass wir, auch wenn wir recht leben und wirklich nach menschlichem Wissen und Gewissen alles recht machen, sind wir Sünder und Sünder vor Gott. Ich habe dann mein Leben Jesus anvertraut und ihm um die Vergebung meiner Sünden gebeten. Und das war der Start in ein neues Leben. Ein neues Leben, das ich nicht bereut habe. Ich habe das niemandem gesagt und irgendwann kam dann jemand auf mich zu und gesagt, hey, sag mal, was ist bei dir, ist was anders geworden? Was ist bei dir anders geworden? Also ich muss mich irgendwie doch auch verändert haben. Mein Leben hat eine Richtung bekommen, auf ein Ziel hin. Und die falschen Vorstellungen, die ich über den Glauben an Jesus gehabt habe, wurde als Lüge des Teufels entlarvt. Das war es eigentlich. Der Teufel hat mir das vorgegaukelt. Hey du, hast ja alles, du gehst in die Kirche und so weiter. Aber dieses Vakuum wurde nicht ausgefüllt. Der französische Physiker, ich glaube, der Pascal war es, der sagt, Gott hat in den Mensch ein Vakuum eingebaut, sag's mal so, das nur er selber ausfüllen kann. Wenn er es nicht ausfüllt, ist das Vakuum da, bis du stirbst. Ein gewisses Vakuum der Unzufriedenheit und so weiter und so fort. So, was ist passiert? Wie gesagt, mein Leben hat eine neue Richtung bekommen und neue Freude und der Friede Gottes ist in mein Leben eingezogen. Ja. Das menschliche Herz ist unruhig, bis es Frieden findet in Gott. Und jetzt lasst uns das mal in der Bibel anschauen, durch eine Bibelstelle, die uns alle bestimmt bekannt ist. Wo es heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, haben wir ja jetzt schon ein Stück weit beleuchtet, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und du kannst nur was retten, was verloren ist. Und ohne Jesus sind wir verloren. Also wird es bestätigt. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wisst ihr, dieser Vers 18, der ist mir erst Jahre, nachdem ich gläubig geworden war, wichtig geworden. Ich habe Menschen gekannt, die waren in meinen Augen perfekt. Sie sind nicht mit Jesus gegangen. Die waren freundlich, die waren einfühlsam, die waren demütig, die waren intelligent. Die haben alle Eigenschaften gehabt, wo man sagen muss, perfekt. Und dann habe ich mich gefragt, wieso muss so ein Mensch Jesus annehmen? Ich wusste, ich bin eine sündige Natur und ich habe es gebraucht. Und hier ist der Beweis dafür, Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes glaubt. So, ich komme gleich zur nächsten Folie. Ah, vielen Dank. Ja, funktioniert ja wunderbar. So, ist jetzt der zweite Beweis, dass es nicht reicht, wenn wir sagen, tue Recht und scheue niemand. Ich habe vorher schon gesagt, durch den Sündenfall kam die Trennung der Menschheit von Gott. Und hier wird es bestätigt. Wie nun durch die Sünde des einen, spricht die Bibel vom Adam, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, du kannst gar nicht dafür, du bist, die Bibel sagt, in Sünden empfangen und du bist eben eine sündige Natur. So ist auch die Gerechtigkeit, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, nämlich Jesus, für alle Menschen die Rechtfertige gekommen, die zum Leben führt. Halleluja. Es gibt einen Weg raus, aber nur über Jesus. Jesus, Jeshua, der Retter. Und Christus, Jesus Christus, der Gesalbte. Vers 19 bestätigt es nochmals, also Römer 5. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, die ganze Menschheit, so werden auch durch den einen, durch den Gehorsam des einen, die vielen zu Gerechten. Hey, ist es nicht wunderbar, das so zu lesen? Und ich hab's erlebt. Und so kann man Kind Gottes werden, in die Familie Gottes aufgenommen werden. Und so kann man Kind Gottes und nicht nur Kind, sondern auch Erbe werden. Aber der Weg geht über Jesus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Weg von der Religion zu dieser persönlichen Beziehung zu Jesus. Facebook. Seit kurzer Zeit habe ich es auf meinem Smartphone wieder drauf, weil ich dachte, ich brauche das nicht. Aber ich manchmal auch nicht, wenn man so ein bisschen rumspielt dann. Und da habe ich einen Satz gesehen und der bestätigt es. Da heißt es, Jesus is my Savior, not my religion. Jesus ist mein Retter und nicht die Religion. Da kommt es zum Ausdruck. Es geht um die persönliche Beziehung zu Jesus und durch Jesus zum Vater. Und es geht nicht um die Religion, um Erfüllung von Vorschriften und so weiter. Ich habe noch ein paar Bibelstellen, jetzt ohne Folie, nachher habe ich wieder eine Folie. Johannes 1, 12, gleich am Anfang des Johannesevangeliums, da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ja, wie viele ihn aber aufnahmen, in das Herz hereinlassen, wie das geht, das möchte ich nachher noch sagen, denen gab er Macht, Gottes Kinder, und ich füge hinzu, und Erben zu werden. Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also nochmal eine Betonung, hört mir zu, sagt Jesus. Wer mein Wort hört, das ist das Erste. Und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jesus ist der Anfänger und wir gehen hinterher. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Es gibt keine Anwartszeit, es gibt keine Wartezeit, bis du die Zusage kriegst, bis jetzt Flüchtlinge und Asylanten, bis die Anträge alle genehmigt sind. Nein, wenn du Jesus, er steht vor der Tür schon. Wenn du aufmachst, dann sagst du, ich möchte mit dir mein Leben anvertrauen. Jesus möchte mit dir den Weg gehen, so wie wir es vorher sehr anschaulich gehört haben von dieser älteren Dame. Jesus, wenn wir ihn reinlassen, ist er immer dabei. Und wenn du schwierige Zeiten hast, ist er erst recht dabei. Ja, wenn das geschieht, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir das ewige Leben und kommen nicht in das Gericht gemäß unserer Werke und Sünden, sondern wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und zwar die Beziehung, die wir mit Jesus eingehen, hier auf dieser Erde, hat eine Auswirkung in die Ewigkeit. Johannes 14, Vers 2 bis 4 sagt Jesus selber, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Aussage. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen. Also Jesus ist beim Vater und er kommt wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Das ist die Aussicht, die wir haben. Die Aussicht in der Zukunft ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern es ist eine Verheißung Gottes in eine gute Zukunft. Und das sind gute Aussichten. So, ich habe vorher schon gesagt, wie geht es, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen? Was ist wichtig? Wichtig ist immer fürs Hören und der Weg soll dann vom Hören von den Ohren ins Herz gehen. Jesus steht vor der Herzenstür. Und Jesus hat alle Möglichkeiten. Er steht über allem. Aber er respektiert unsere persönliche Meinung und Entscheidung. Er zwingt uns nicht, diesen Weg mit ihm zu gehen, sondern es ist ein Angebot. Und es ist Angebot des Lebens. Ich habe das auch mal gelesen, ein Bild, das illustriert. Und das heißt, Jesus steht vor der Tür. Das ist eine Türe, die hat von außen her keine Möglichkeit hineinzugehen. Also keine Türklinke, sondern nur ein Knopf, da kannst du drehen und drücken, du kommst nicht rein. Wisst ihr, wo die Türklinke ist? Innen drin. Wir können das entscheiden, dass wir die Türe aufmachen. Und dann kommt Jesus. Das ist immer wieder die Entscheidung, wo wir gefordert sind. Dass wir aufmachen und Jesus in unser Herz hineinlassen. Und dann ist mir noch ein Punkt ganz wichtig in dem Zusammenhang, auch aus der Erfahrung raus, von mir her und auch von vielen Menschen, mit denen ich schon im Gespräch war. Das Wort heißt Heilsgewissheit. Ich kann es auch anders sagen. Ich kann auch sagen, die Sicherheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Die Sicherheit, dass Jesus in mir lebt. Und das sagt auch die Bibel ganz klar in Römer 8, 16. Da heißt, der Geist selbst gibt Zeugnis. Der Heilige Geist bezeugt sich unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Also, das ist keine Einbildung oder Besserwisserei oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Bestätigung Gottes in unserem Herzen, wenn er in unserem Herzen ist, dass der Friede da ist und dass wir auch die Sicherheit haben, ja, Jesus, so wie wir es gehört haben, Jesus ist dabei bei allem, was wir tun. Lass mich jetzt persönlich werden und möchte einfach fragen, wie stehst du zu Jesus? Hast du diese Tür von innen schon mal aufgemacht? Hast du Jesus hereingelassen? Dann freu dich, dann bist du ein Kind Gottes. Wenn nicht, dann, wenn du jetzt in deinem Herzen angesprochen bist, während die anderen die Augen zumachen, kannst du auch die Augen zumachen. Strick einfach deine Hand kurz hoch, dass ich sehe. Wenn du jetzt angesprochen bist und du hast noch nie diese Tür von innen aufgemacht, dass Jesus in dein Herz einziehen kann, dann hab ein kurzes Handzeichen, dass ich sehe, dass ich für dich beten kann. Dann möchte ich noch eine zweite Gruppe ansprechen. Ihr habt schon mal aufgemacht und habt Jesus in euer Herz hineingelassen. Aber durch die Umstände der Zeit hat sich das wieder ein bisschen verflüchtigt. Durch Umstände sind Zweifel in euer Leben hineingekommen. Und manchmal bist du wirklich unsicher. Ist es der richtige Weg? Der Teufel, der Widersacher Gottes, tut das Seinige hinzu und sagt, hey, das ist gar nicht so, wie du es damals dich entschieden hast. Jesus sagt, wenn jemand die Herde als Schaf ein Stück weit weggegangen ist, so gehe ich dem nach und ich lasse die anderen und ich möchte, dass die Schafe oder dieses Schaf wieder zurückkommt. Jesus sagt 99, wenn es 100 Schafe sind, lasse ich 99, gehe dem einen nach. Wenn du da angesprochen bist und du merkst in deinem Herzen, hey, ich habe mich ein Stück weit entfernt, ich möchte wieder zurückkommen. So wie wir es auch gesungen haben im Lobpreis. Ich möchte zurückkommen an das Vaterherz Gottes, an die Brust Jesu, wo ich seinen Herzschlag höre. Ich bin da ein Stück weg. Ist jetzt die Gelegenheit, wirklich zurückzukommen. Jesus stoßt niemand hinaus, er lehnt niemand ab, sondern er freut sich, wenn seine Kinder, die ein Stück weggelaufen sind, zurückkommen. Wenn du jetzt angesprochen bist, so heb auch kurz die Hand, dass ich für dich beten kann. Wenn du ein Stück weg bist und spürst es jetzt in deinem Herzen, dann melde dir doch ein kurzes Handzeichen, dann möchte ich auch für dich beten. Nicht der Fall. Schön, freue mich mit euch, dass ihr alle in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus leben. Jetzt habe ich noch einen ganz letzten Punkt, der mir wichtig geworden ist. Und zwar, sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Und das hat mich auch mal ganz stark angesprochen, das Erbensein. Und zwar gibt es bei diesem göttlichen Erbe ein vorgezogenes Erbe, das wir jetzt schon haben können, beschreibt die Bibel ganz besonders in Epheser 1, 14. Da heißt es, dieser Geist, nämlich der Heilige Geist, ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Alles, was Gott uns versprochen hat. Alles, was Gott verheißen hat. Und der Luther sagt, der Heilige Geist ist das Unterpfand. Der Heilige Geist ist die Anzahlung. Hey, wir kriegen schon das vorgezogene Erbe, der Heilige Geist. Und ich denke, das sind wir alle angesprochen. Den Heiligen Geist neu uns zu öffnen, neu zu empfangen, mit der Kraft angetan werden, die der Heilige Geist uns schenkt. Und bevor ich Amen sage, bitte ich euch, dass ihr aufsteht, dass wir da noch miteinander beten. Herr Jesus, herzlichen Dank für den Plan, den du mit uns hast. Jesus, danke, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Herr, dass du Strafe, die wir verdienten, dass du sie auf dich genommen hast. Herr, und ich danke dir so, dass du uns den Anteil, das vorgezogene Erbe schon gegeben hast. Wie es heißt, Apostelgeschichte 1, 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meinen Zeugen sein. Herr, und hier stehen wir jetzt. Und wenn du das auf deinem Herz hast, so heb deine Hände als empfangende Haltung. dass du wirklich das möchtest. Der Heilige Geist neu erleben, neu mit der Kraft Gottes angetan werden, um gestärkt in den Tag und in die Woche zu gehen. Wir halten Jesus leere Hände entgegen, dass er sie füllt. Jesus, danke. Danke, dass du unsere leere Hände füllst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt neu berührst von oben mit der Kraft Gottes. Herr, wir sind ausgetrocknet ohne dich. Und wir brauchen eine ganz neue Berührung mit dir. Herr, wir öffnen unsere Herzen, unsere Sinne und wir schauen auf dich, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Herr, und ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen, der offen ist, dass du ihn berührst mit deiner Liebe, aber auch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und neue Kraft gibst, neue Hoffnung dort, wo Menschen sich nach neuer Hoffnung sehnen und neue Zuversicht in den Tag, in die Woche hineinzugehen. Herr, danke, dass du mehr gibst, als wir beten, weil du ein guter Gott bist. Du gibst nicht im Maß, Viertelliter, Halbliter, Herr, sondern du gibst so viel wie ein Wasserfall. Danke, dass du es gibst, Herr. Danke. Danke, Jesus. Und nimm die Zeit der Stille, wo du jetzt einfach mit Jesus kommunizierst, wo du sagst, Heiliger Geist ist eine Person, du darfst ihn ansprechen, Heiliger Geist, komm jetzt ganz neu in mein Herz. Du darfst auch aufdecken, was ich noch im Verborgenen halte. Heiliger Geist, komm du. Sag das jetzt ganz so persönlich für dich. Und er kommt und er besucht dich und er nimmt ganz neue Wohnung. Danke, Jesus, für deine Güte. Danke, Herr. So spreche ich aus über uns allen den Segen Gottes. Den Segen Gottes, der mit uns geht. Dass wir in der Kraft Gottes, in der Gegenwart Gottes und mit Jesus in die neue Woche hineingehen. Und der Herr, er ist treu und er ist mit uns in allem, was wir tun. Und so seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Amen.